Faust, alles besser als Volleyball.
Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Luki. Luki.
Mats, Jonas, Luki. Mats, Luki, Luki, Luki.
Jonas, Mats, Luki.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge Alleine schwer, die jetzt doch mit einer Woche Verspätung kam. Zeitverschiebung und Lukis Krankgeschriebenheit haben es dann verhindert. Und noch ein, zwei andere Events, wie unter anderem ein WM-Finale, haben dafür gesorgt, dass wir nicht direkt zueinander gefunden haben. Und es ist die letzte Folge, die wir an unterschiedlichen Tagen aufnehmen vorerst, weil die Zeitverschiebung USA-Deutschland löst sich wieder auf. Ich werde nach der Folge, direkt nach der Folge ins Flugzeug steigen. Nicht direkt am nächsten Tag und zurück nach Deutschland kommen. Das ist auch schön. Ich freue mich, wenn wir wieder zu humanen Zeiten aufnehmen können, weil die Terminfindung, die letzten Wochen war wirklich schwieriger als für Spanien das eigene Tor zu verteidigen im WM-Finale, würde ich sagen. Und damit hallo Lucky, guten Morgen an dich, weil du hast erstmal Chapeau an dich, wirklich Commitment hier geliefert. Du hast dir, was für ein Weckerchen hast du dir gestellt heute? 5.15 Uhr?
Ja, es war sogar noch ein Ecken früher.
Wirklich?
Es war ein Ecken früher, damit ich meine Morgenroutine natürlich durchziehen
kann. Okay, ja klar.
Aber es war, wie du schon gesagt hast, immer ganz lustig. Wir haben immer so ein Zeitfenster von, glaube ich, so einer Stunde genau.
Ja, es ist die Stunde, bevor ich schlafen gehe und die Stunde, nach der du aufstehst.
Das ist
unsere einzige Chance irgendwie gewesen.
Es ist wirklich, ich sehe den Morgen raureif. Ich sehe den Raureif noch auf den Häusern. Da bist du noch mit den letzten Nachzüglern wach sozusagen.
Ja.
Ich liebe es auch dein Commitment, by the way, denn du sitzt hier gerade in einem Hotel, so können wir es ja sagen, in New York.
Ja, da ich bei Ausstrahlung nicht mehr im Hotel bin, kann man sogar alles sagen, wo ich bin, wo ich war.
So.
Ich bin hier in einem Hotel, das heißt Public Hotel. In New York, in Soho. Also werde ich gewesen sein, dann, wenn ihr das gehört habt. Und das ist so ein, sagen wir mal, so ein Wybie-Hotel. Also das ist jetzt nicht so ein Luxushotel, aber es ist cool. Also viele coole junge Leute, irgendwie ist das immer ein bisschen was los. Es gibt einen echt geilen Rooftop. Es gibt, glaube ich, vielleicht sogar irgendwo einen Club. Ich weiß auch nicht. Ich sehe die ganze Zeit ständig hier Leute reinlaufen. Und die können nicht alle auf dieser Dachterrasse sein, weil so groß ist sie nicht und die halt so ganz klein im Partymodus sind. Hab aber es geschafft, in 6 Wochen nicht einmal nachzufragen, ob es hier einen Club gibt.
Sehr schön.
Ja, weiß auch nicht. Man geht ja nicht im eigenen Hotel in den Club, oder? Irgendwie, weiß ich nicht.
Nee, das ist ein Ding.
Genau, und auf jeden Fall ist die Situation so, dass ich jetzt für die letzten 3 Tage nochmal Zimmer wechseln musste, was zur Folge hatte, dass es quasi ein wirklich kleines Zimmer ist. Also jetzt für die letzten 3 Tage, an dem sich der Schreibtisch einen halben Meter neben dem Bett befindet. als einziger Zusatzort. Es gibt quasi keinen weiteren Ort. Und da ich jetzt nicht jemanden wecken möchte, während ich rede, bin ich durchs Hotel gelaufen, habe geschaut, wo man aufnehmen könnte. Es war überall unglaublich laut, weil eben Musik läuft und überall sind dann auch Leute, logischerweise Leute, und ich möchte ja auch nicht die anderen stören. Und dann habe ich gefragt, ob ich so einen Meetingraum haben kann für eine Stunde. Also beziehungsweise ich habe gefragt, ob ich den haben kann. Und ja, ich kann den für eine Stunde haben. Deswegen wird die Folge ziemlich wahrscheinlich 5 Minuten unter einer Stunde lang werden. falls ihr wissen wollt, worauf ich euch einlasse. Und es ist, auf jeden Fall habe ich diesen Meetingraum bekommen und es ist trotzdem noch so unendlich laut. Also ich glaube, ihr hört die ganze Zeit so eine leichte Hintergrundmusik bei mir.
Ich finde es schön.
Ja, ich finde die Musikauswahl auch gut.
Zwei Fragen dazu. Du hast diesen Meetingraum bekommen. Es ist bei dir mittlerweile 23.40 Uhr.
Genau.
Richtig?
Ja, genau. Wir gehen stark Richtung Mitternacht.
Wenn jemand noch ein Meeting, weil das ist ja das, was sozusagen, das ist, was impliziert wird, ein Meeting um 0.40 Uhr haben sollte bei dir im Hotel, wünsche ich, dass du ihnen allen eine Schelle gibst.
Mache ich. Das werde ich genauso tun. Zur Verteidigung aller muss ich sagen, es war abgesperrt vorher. Es musste extra aufgesperrt werden. Hier war niemand drin.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Und zweite Frage ist, wie viele 0,01 Liter Granini-Säfte wirst du aus dem Meetingraum jetzt trinken?
Das ist die Frage. Also, es steht nichts auf dem Tisch oder so. Ich habe mir ein Wasser mitgebracht. Nee. Da hinten sind Schränke. Vielleicht gucke ich da gleich mal rein. Machen wir ein kleines Easter Egg. Schauen, ob da was drin ist. Oh, das wäre geil. So ein schön. Ich habe aber, muss ich auch sagen, ich habe schon Zähne geputzt und alles. Ich werde wirklich mit Aufnahmeende, werde ich einfach mich ins Bett legen und einschlafen. Bin wirklich fertig gemacht. Ich habe Kontaktlinsen rausgemacht, Zähne geputzt. Ich bin sowas von ready. mir jetzt schön mal eine Schlafmaske, die ich nicht benutze, über die Augen zu ziehen und einzuschlafen danach.
Das ist natürlich, es ist unglaublich. Trotzdem will ich nachher, dass wir so vielleicht zum Abschluss dieses Easter Egg mal gucken, was im Schrank drin ist.
Ja, auf
das
jeden Fall. Da gehen wir das gleich rein. Irgendwann so mittendrin oder kurz vor Ende nochmal einen kleinen Gang an den Trophäenschrank hier.
Wunderbar. Wunderbar, würde ich sagen. Aber dann springen wir doch mal rein, oder? Haben wir so einen kleinen Newsflash vielleicht?
Ich hab viel geredet. Ich hab den Thomas Müller-Anteil übernommen, erstmal in den ersten Minuten. Deswegen komm doch du mal zu Wort.
Newsflash. So, sehr gut. Ich habe nämlich etwas mitgebracht, was ich sehr wholesome finde. Und zwar habe ich einen kleinen Newsflash mitgebracht aus der Tenniswelt. Jetzt will ich denken, Wimbledon. Ich werde sagen, nein.
Oh.
Es ist nicht Wimbledon, sondern es ist etwas.
Ich habe das Gefühl, es deckt sich. Ich habe einen doppelten Newsflash.
Doppelt ist gut schon mal?
Ja.
Ja?
Auch aus der Tenniswelt. Und zwar geht es um einen Spieler bei dir?
Es geht um es geht nicht nur um einen Spieler, es geht um ein ganz spezielles Spiel.
Okay, dann vielleicht doch nicht deckungsgleich. Dann nimm uns mit.
Wir haben ja hier eine kleine Obsession bei einem Spieler, du wirst vielleicht eine Ahnung haben, den wir live gesehen haben. Wir haben es schon mal erzählt bei den French Open 2017.
Nikolas Basilashvili.
Richtig, Nikolas.
Heißt er nicht Nikolas?
Nikolas. Ich weiß, aber es ist natürlich, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. So.
Ja, du hast wahrscheinlich nicht Nikolas, ja.
So ein räudiger Transformer auch. Ja.
Also, aber es ist wirklich der Transformer, der so wirklich in den ersten 5 Minuten aber schon besiegt wird im Film. Der kommt auf keinen Fall noch in der Schlusssequenz vor.
So. Und der hat gegen unseren deutschen Helden Daniel Altmaier gespielt. So. Und das hat er getan bei dem guten damals noch Halle, ne, wie man es ja klassisch nur Halle nennt. Mittlerweile heißt es ja Terra Wortmann Open. So. Und der gute Mann spielt also dieses Jahr dort. Und warum habe ich das rausgesucht? Weil es ist endlich mal ein wholesome, relatable Aufschlagspiel. So. Es geht darum, dass Nikolas Basilashvili Aufschläge macht. Und zwar 4 Doppelfehler in Folge. Und ich liebe es, dieses Aufschlagspiel sich anzugucken. Ist nur geil. Es ist so relatable. Erster Satz, es steht, glaube ich, 2-3. Wartet mal, das gucke ich nochmal raus. Und es ist so wholesome, es anzugucken. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen übel, weil der gute Mann verliert dann nämlich das gesamte Spiel am Ende des Tages. Und das ist wirklich ein bisschen traurig. Also der Mann spielt hier, und ich sag's euch genau, beim Stand von, eine Sekunde.
Die Wartezeit können wir überbrücken oder rausschneiden?
Ich sehe nämlich schon. Ich habe mich nämlich vertan, nur bei dem Spielstand. Das macht's nämlich noch ein bisschen interessanter. Wartet mal. Genau, hier ist es. Er verliert das Spiel am Ende, nämlich mit 5-7 und 4-6 aus seiner Sicht. Und dieses Aufschlagspiel passiert ihm aber beim Stand von 2-2 im ersten Satz. So, genau. Das heißt, richtig übel, richtig schön gleichzeitig, nach Nikolas Basilashvili wieder einmal gezeigt hat, warum er damals uns auf der einen Seite himmelhoch jauchzend durch Paris getragen hat, um dann im nächsten Spiel 6-0, 6-1 gegen Rafael Nadal auf dem Center Court.
Das waren 3 Sätze, das war 6-0, 6-0, 6-1.
6-0, 6-0, 6-1. Wir spielen ja 6-0, 6-0, 6-1 zu spielen, nachdem wir da saßen und uns dachten, der Mann könnte eine Chance haben. Aber genau, das wollte ich euch mal mitgeben. Und sorry für die kleine Unterbrechung, aber es war wirklich, guckt es euch mal an. Es gibt einen ziemlich nicen Clip auf Instagram auch dazu bei Eurosport. Daniel Altmaier gewinnt ein Spiel, ohne jemals den Ball berührt zu haben, in dem Fall.
Das ist wirklich perfekt.
Ja, das vielleicht dazu.
Finde ich schön. Es ist auch einfach, es ist ja auch das, was uns fasziniert an diesem Sport, dass es niemanden gibt, der dir helfen kann in dem Moment, in dem irgendwas nicht mehr funktioniert. Einfach im Einzelsport keine Chance. Du kannst nicht auf mehr Einsatz zurückgreifen. Nichts. Du bist alleine auf weiter Flur. Es erinnert mich ein bisschen an die Szene, die finde ich kann man auch noch unterbringen, aus dem Wimbledon-Finale der Frauen. Hast du das ein bisschen gesehen oder mitbekommen?
Ja, ich habe es mir angeguckt.
Hast du dir angeschaut? Ja. Als Linda Noskova gegen Muchova gespielt hat. Und sie hat ja eigentlich schon das Match beendet. Gab es schon der 6-2, 5-2, glaube ich, ne, für sie.
Ja.
Für Noskova. Und dann hat sie aber trotz, ich weiß es nicht, außer die 5 oder 6 Matchbälle war es, glaube ich, hat sie den Satz noch abgegeben. 5-7. Also sie hat aus dem 6-2, 5-2 und 5-7 gemacht. Und dann hat sie sich auf den Platz gestellt und die Augen zugemacht und die Ohren zugehalten. Und ich fand diese Geste so großartig. Das ist so dieses, die hat sich einfach selber, die hat einmal auf den Neustart gedrückt. Wie einfach beim Computer früher. Oder kennt ihr immer noch beim Laptop, aber ich erinnere mich, das vor allem beim Computer von meiner Mama früher gemacht zu haben. Wenn der sich aufgehängt hat, habe ich einfach 10 Sekunden auf Neustart gedrückt und gewartet, dass dann wieder funktioniert. Und das habe ich noch nie, so gesehen. Also, dass Leute das machen, dass sie in sich gehen, ja, aber dass sie das so nach außen transportieren mit Gestik in dem Fall, fand ich großartig.
Ja, es war echt total sinnbildlich für dieses Spiel auch, weil ich habe es auch noch nie gesehen, dass jemand dann wirklich diesen Restart auch so krass hinbekommen hat.
Das ist das Nächste. Ja. Und dann einfach dann auch komplett wieder da ist. Einmal neu gestellt und dann den dritten in 6-3 gewonnen.
Und ich sag dir ganz ehrlich, hätte ich diesen zweiten Satz so gespielt, hätte ich danach 3 Aufschlagspiele von Basila Schwili
hintereinander.
Klar.
Ja. Das wäre der dritte Satz wäre bei uns in 7 Minuten vorbei gewesen.
Ja, ja, absolut. War ein richtig geiles Spiel, muss man sagen. Ich fand es ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Rein tschechisches Finale. Hätte man jetzt so auch nicht.
Nee, absolut nicht.
So auch nie erwartet.
Ne? War auch ehrlicherweise im Laufe des Turniers, als ich dann festgestellt habe, dass die beiden eben gut sind, überrascht, dass sie doch an 9 und 10 gesetzt sind. Also ich wusste ja schon, weil Muchova war mir im Begriff, Noskova war so ein bisschen Neuland für mich. Und da denke ich, manchmal geht es einfach an mir vorbei.
Ja, voll. Ich kannte die aber auch nicht. Die war aber ja trotzdem unter den Top 10 gesetzt.
Genau.
Ich, ne?
So. Ja. Und in meinen Augen, also normalerweise ist es ja immer eine Qualifikantin aus oft aus der, weiß ich nicht, aus Russland oder der Ukraine oder mal mogelt sich dann noch eine Serbin dazu ins Halbfinale irgendwie so, die in der Quali durchgekommen ist. Und da dachte ich auch, das wäre wieder so ein Fall, als ich den Namen gelesen habe, aber dann einfach an neu gesetzt, ist mal völlig an mir vorbeimarschiert.
Ja, ja. Das, vielleicht noch eine Sache übrigens zu unserem Kollegen Basila Schwili. Das Interessante ist ja, bei diesen Aufschlagspielen, da kommt ja immer dann direkt wieder diese eine Sache hoch, dass der gute Mann ja, dem wurde ja vorgeworfen, dass er auch Matchfixing betrieben hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
hast. Habe ich mitbekommen, natürlich.
Ja, mit seinem Trainer, der das eigentlich auch
der hilft so eine Situation ne? Natürlich sehr, ne?
Ungemein. Das ist auch geil, wenn du sozusagen, das finde ich echt, also guck dich das mal an, dem wurde Matchfixing vorgeworfen in Kombination mit seinem Trainer, mit seinem ehemaligen Trainer, der letztendlich auch schon Karatsev, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, einen russischen Spieler, der soll sich immer Spieler angeworben haben, die in finanziellen Krisen gesteckt haben, um dann Matchfixing zu betreiben. So die Vermutung. Und dann ist es natürlich geil, wenn du so ein schlechtes Aufschlagspiel machst, dass die Leute denken, das kann nur passiert sein, weil du
das ist die schlimmste, das ist die schlimmste Art der Beleidigung einfach. Das Geile ist, dass ich auch in so ein kleines Rabbit Hole gefallen bin, weil es jetzt Spieler gibt in der NBA, denen das vorgeworfen wird mit Spielmanipulation. Ja. Und dann, ich würde jetzt gerne den Namen sagen, aber ich weiß nicht, kann ja eigentlich kein Problem werden. Ich glaube, der, dem das vorgeworfen wird, heißt Malik Beasley, ist das, glaube ich. Und dann habe ich auch einen Haufen, ist jetzt auch kein unbekannter Spieler, auch ein guter Spieler. Und dann gibt es so einen Haufen Videos, in denen dann quasi so gezeigt wird, wie er das gemacht hat. Also wo du dann siehst, dass er auf einmal so, sagen wir, dieses Handicap von seiner Mannschaft war, sie müssen mit einem 10 Vorsprung gewinnen oder mehr.
Mhm.
Und dann ist seine Mannschaft 10 vorne und der Gegner kriegt auf einmal 2 Freiwürfe noch 4 Sekunden vor Schluss. Und du siehst, auf einmal er reißt die Augen auf und wird völlig hektisch. Sowas, ne? wird völlig hektisch und die anderen treffen dann und die anderen treffen dann irgendwie die beiden Freiwürfe und er lässt sich ganz schnell den Ball geben, sprintet auf die andere Seite, Vollgas bei 8 vorne und die anderen haben schon aufgehört zu spielen und macht halt noch so einen Korb rein, solche Sachen, ne? Und da gab es einen Haufen und das macht so viel Spaß. Ich muss es ehrlich gestehen, könnte ich mir ewig angucken.
Ist auch so geil, wenn man sich denkt, sollte das Malik Beasley wahrscheinlich keine 2,50 verdient, deswegen liebe ich das.
Das ist die Sache, die ich auch nicht verstehe. Oder stell dir vor, du bist so ein junger, gab es ja auch vor 2 Jahren, da glaube ich einer von den Toronto Raptors war das, ne? Der hatte so einen 10-Tages-Vertrag oder so und darf NBA spielen und wettet dann darauf, ist für immer aus der NBA gesperrt. In der NBA kriegst du 10 Millionen im Jahr, wenn du 3 Punkte im Schnitt machst. Du musst gar nichts da machen, um Millionen zu verdienen in der NBA. Und du machst und du denkst Spielmanipulation. Das ist der Weg, den ich gehe. Oder wie andere, die kommenden Point Guards der nächsten Generation sein können, die denken, dass ich Waffen besitze. Das ist meine Antwort auf den Maximalvertrag.
Oh, jetzt habe ich mir aus Versehen den Fuß geschossen. Ah, das ist blöd.
Noch eine Szene, weil die wirklich, die ist auch zu herrlich. Man kann sie gut beschreiben von Malik Beasley, war, dass er keinen Rebound mehr kriegen durfte. Und aber viel zu früh schon quasi an der Grenze war. Also, dass er keinen Einzel mehr holen wollte. Und dann gibt es so Szenen, wo die anderen werfen. Er steht eigentlich so unterm Korb und er sprintet einfach weg. Er sprintet einfach nach vorne, während er wirft die Beine in die Hand. Oh mein Gott.
Aber wurde der denn
es laufen, glaube ich, gerade die Ermittlungen, wenn ich den Stand richtig habe. Also es ist ja alles noch nicht und es ist natürlich auch wieder ein bisschen scheiße, dass wir hier darüber reden, aber es macht halt zu viel Spaß einfach. Vielleicht ist es auch am Ende völlig unschuldig, aber dann sind es einfach nur trotzdem witzige Videos.
Naja, es ist tatsächlich interessant. Ich habe gerade mal geguckt, es läuft noch. Die Ermittlungen laufen. So, und ihm soll vorgeworfen worden sein, dass er das in der Saison 23/24 gemacht haben soll. Er plädiert natürlich auf nicht schuldig. Interessant, dass er das tut.
Aber nur, weil er darauf gewettet hat, dass er auf nicht schuldig plädiert.
Natürlich ist es natürlich geil, bewusst gesteuert haben, damit Komplizen hohe Summen auf sogenannte Spezialwetten auf Spielerleistung setzen konnten. Das ist es. Und tatsächlich drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Und das wird sich dann gelohnt haben, ne?
Mhm.
Das hat sich wahrscheinlich gelohnt.
Guter Call.
Okay. Na gut, wir halten euch mal auf dem Laufenden.
Euch im laufenden Punkt. Genau, und dann würde ich direkt doch mit einem kleinen Newsflash, noch ums Eck kommen, weil es war ein bisschen die Comeback-Woche im Tennis. Hast du es auch mitbekommen? Wir haben 2 Turniersiege von einmal, sagen wir, einem strauchelnden, ganz großen oder von einer, der vermeintlich ein ganz großer werden sollte, und dann ein Turniersieg von jemandem, den man wirklich gar nicht mehr erwartet hat.
Ja, schieß mal,
Stefanos Tsitsipas.
Hat Start, richtig?
Genau, hat glaube ich, Start gewonnen. Ich meine, es wäre das gewesen. Hat es gewonnen und der andere ist noch viel besser. Also Tsitsipas ist schon eine schöne kleine Randnotiz, war auf Rang 85 abgestürzt, wird jetzt natürlich wieder ein bisschen klettern. 85 jetzt keine Katastrophe, aber für jemanden, der schon Dritter war oder Zweiter der Weltrangliste.
Der auch schon in Grand Slam Finale
stand. Genau, in Grand Slam Finals stand und in einem, glaube ich.
2 sogar?
Mhm. Kann sein.
Max Ernst zweimal sogar.
Natürlich, also schon ein großer Absturz, muss man sagen, wo man ja dachte, einer der New Gen quasi, der New Gen damals um Zverev, jetzt nicht die Sinner Alcaraz New Gen, sag ich mal. Ganz nebenbei habe ich irgendwie ein Video gesehen von Sinner, als er das erste Mal auf der ATP-Tour so mit 17 irgendwie ein Match so krass gedreht hat, gewonnen hat, wo er zum ersten Mal so ein bisschen auf der Karte erschien. So geil, was der anhat, sein Outfit davon.
Ja,
kennst das du das?
Der sieht aus wie jemand, der gerade einfach so, den du so spontan gefragt hast, ob er mitspielen will.
Ja, genau.
In so einem Polo.
Ja, genau. Alles ist ganz komisch, aber es ist geil, weil man auch schon sieht, wie er eben spielt. Und der andere, ich gebe ihn dir, pass auf, wie kann ich den Hinweis, kann ich dir ein Tippspiel geben? Wer ist der andere?
Das war mein Tipp.
Also erstmal durch den Turniersieg ist er jetzt auf 170 wieder hochgeklettert, was ja schon, muss man sagen, echt noch weit weg von da ist, wo er mal war. Ich glaube, dass er auch einer derjenigen war, der gerne mal Aufschlagspiele dann komplett einfach durchgelaufen hat, wenn er sauer war. Weißt du, dass er nur noch in der Mitte stand und nicht mehr returniert hat quasi.
Wir sprechen also über so jemanden.
Genau, er ist durch eine akute Lustlosigkeit aufgefallen und hat auch, glaube ich, schon, Das habe ich so noch einmal gesehen. Er hat eben dann auch absichtlich Matches verloren. Gar nicht wegen Wetten, sondern weil er sauer und unmotiviert war. Und war aber mal hoch gehandelt.
Okay, pass auf. Da fallen mir natürlich zwei ein. Da fällt mir als erstes ein Bernard Tomic, unser australischer Freund. Bin ich falsch, ne? Liege ich falsch?
Mich interessiert nur, wer der zweite ist, weil Bernard Tomic ist richtig.
So,
starker,
so, sehr gut.
Ganz stark von dir. Ich war schwer beeindruckt, dass das du den gut. Jetzt direkt rausgeholt hast, ja?
Der zweite wäre natürlich Nick Kyrgios gewesen. So.
Oh, ja, das stimmt.
Aber du hast gesagt, mal hoch gehandelt und Nick Kyrgios war natürlich zu weit oben schon, dass man ihn nur hoch handelt.
Das stimmt. Ja, ich glaube, Bernard Tomic war ja schon auch mal unter den Top 10 mal für ein Jährchen oder zwei, würde ich sagen, aus meiner Erinnerung. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Aber der ist tatsächlich vollkommen aus dem Nichts. Der hat ein Turnier gewonnen. Und zwar war es, muss man sagen, auch nur der ATP Challenger in Lincoln. Mhm. Aber hat den gewonnen. Und ich habe vorhin extra seinen gemacht hat und unter anderem zumindest auch, Spencer Johnson, Mark Leal und Matthew Forbes waren jetzt so die Namen, die ich kannte, besiegt, was zumindest okay ist, aber ich fand's geil irgendwie, so zwei überraschende Turniersieger, vor allem Bernard Tomic einfach 33 schon, ne?
Ja, der ist tatsächlich, ich weiß, kannst du dich noch erinnern, es gab doch mal diese zwei Spiele auf der PlayStation damals. Da gab es einmal, glaube ich, Topspin und dann gab es noch das andere und ich weiß nicht mehr, wie das andere hieß.
Ich kenne auch nur Topspin. Ich meine, ich war ein Topspin-Spieler.
Und genau, bei Topspin gab es dann nämlich dieses eine Spiel, wo er sozusagen mit drin war, als so ein Next-Generation-Talent. So, ne? Du konntest spielen sozusagen mit Djokovic, Federer und Bernard Tomic. Und war total geil. Alle waren, ja, der wird hier aufräumen. Der war tatsächlich höchste Platzierung Platz 17.
Okay, ich hätte, 2016. Ich hätte ihn sogar ein bisschen höher eingeschätzt. Aber schon mal, 2016 seine höchste Platzierung. Jetzt zehn Jahre später holt er nochmal einen Turniersieg. Fand ich irgendwie zwei sehr schöne Geschichten.
Ja, das ist, finde ich lustig, ja, finde ich geil. Und tatsächlich hat fast auch noch unser Kollege Jumhur, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist einer meiner Lieblingsspieler, auch fast noch ein Spiel, ein Turnier gewonnen, dann aber im Finale gegen Rublev verloren. Genau, fand ich auch sehr nice. Und auch da gibt's übrigens, und das finde ich wirklich, habe ich noch nie so gesehen, da gibt's einen Clip, das spielt Jumhur und es gibt bei diesem Turnier, ist ein Sandturnier und da gibt es trotzdem aber elektronische Linien.
Ich habe den Clip auch gesehen, ja.
Ja, und dieser Ball, also wenn es der Ball ist, man ist sich nicht sicher,
ja,
dann ist der aber wirklich eine Ballbreite draußen. Ne?
Genau,
also der ist wirklich,
das war genau die richtige Position. Also ich glaube, es war der Ball und der war so weit im Aus.
Und es war so interessant, weil dass das mal passiert, das ist eine, aber dass der Schiedsrichter nicht mal runterkommt und sich das anguckt,
ich glaub,
fand ich dann doch
nicht, oder?
Genau, er darf nicht. Also es war jetzt kein Vorwurf,
genau.
Aber dass das sozusagen nicht passiert.
Und der Schiedsrichter muss auch so geil, er darf ja auch nicht sagen, so, hey, das kann sein, sondern er muss so richtig den Spieler für dumm verkaufen in der Konversation, ne? Weil das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet, dass die Spieler, wenn die sich beschweren, vor allem auf Sand passiert es ja häufig, ne? Mit den falschen oder mit den vermeintlich falschen Ergebnissen vom Hawkeye, dass die Schiedsrichter so geil die so abprallen lassen müssen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Vorgabe, dass sie gar nicht so inhaltlich darauf eingehen dürfen. Weil der fragt ihn ja auch, war der Ball für dich drin oder nicht? Fragt der Jumhur den Schiedsrichter, ne? Hast du das gesehen?
Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Und dann musst du dich so rausreden, so, ne?
Ja, genau.
Es ist egal, was ich denke.
Ja.
Es musst du so philosophisch werden.
Waren Sie bei Jeffrey Epstein auf der Insel? Erstmal muss man ja überhaupt mal festhalten, was ist überhaupt eine Insel? Ja.
Ist eine Peninsula?
Die Frage
ganz kurz, ich habe mich geirrt. Die haben nicht im Finale gespielt, es waren zwei Turniere, Entschuldigung. Jumhur verliert im Finale gegen Daniel Merida, die Playa Laguna Croatia Open Umag.
Klar, logisch.
Und Rublev, nur zur Vollständigkeit, gewinnt das Finale in Bastad.
Gegen?
Gegen Luciano Daderi.
Okay, oh. Ja, der Name geht schwer von der Zunge, ne? Muss man auch sagen.
Ne? Und Bastard wusstest du, was es ist, ne?
Das
war klar.
Das ist auf jeden Fall was Skandinavisches.
Das ist richtig.
Mhm. Das ist absolut richtig.
Das ist
Schweden. Ich meine sogar, dass ich das tatsächlich weiß. Also, dass das jetzt auch nicht nur so dumm dahergeraten war, sondern es gibt irgendwo einen Punkt, warum ich das schon mal gehört habe. Vielleicht hat er mal einen Krimi von Henning Mankell gespielt oder so. Könnte sein.
Okay.
Das ist natürlich wollte eigentlich nur mal einwerfen, dass ich Bücher lese. Das ist auch, ich glaube, der letzte Henning Mankell war 13, ist letzten 13 Jahre her, nicht gelesen habe oder so. Aber, ja, einfach mal reingeworfen.
Ja.
Da muss ich auch ich habe die Geschichte gestern hier oder vorgestern, ich glaube beim Abendessen habe ich es erzählt. Du kennst es vielleicht, dass ich einfach Zeit meines Lebens durchs Leben gelaufen bin und dachte, also Fauxpas, also der ist mir unterlaufen, sagen wir es mal so, weil der kommt ja aus dem Französischen und wird geschrieben Fauxpas, oder? Ist das richtig?
Genau.
Oh, genau. Ich bin bis vor 3 oder 4 Jahren durchs Leben gegangen, im sehr selbstbewussten Denken, dass es den Fauxpas gibt und den Foxpass. Und habe beide Wörter benutzt und sehr unterschiedlich buchstabiert, wenn ich sie geschrieben habe.
Und Fauxpas dann eher so wie diese wie so eine vietnamesische Suppe?
So wenn diese. Okay, die Folge muss Fauxpas heißen. Nee, ich habe es Fauxpas geschrieben, einfach eine eigene Kreation, wo ich dachte, so spricht man doch bestimmt auf Französisch, schreibt man es auf Französisch.
Ah, das ist sehr schön. Finde ich sehr schön, dass du das hier einfach so zugibst. Finde ich sehr gut. Hattest du aber die gleiche Bedeutung im Kopf?
Die gleiche Bedeutung, ja. Das eine war halt dieses französische Wort dafür und das andere das deutsche. Der Fauxpas. schon Schiller hat über den Fauxpas geschrieben.
Mehrere Höhenmeter musst du da. Neben dem rechten Pass.
Ich weiß auch nicht, wir sind so drauf gekommen, irgendwie im Gespräch, dass es so Dinge gibt, von denen man felsenfest davon überzeugt ist, dass sie auf eine Art und Weise sind und man nicht weiß warum und es ist falsch. Das ist so, das war sozusagen so der Grundgedanke und dann ist mir dieses mit Fauxpas und Fauxpas eingefallen. Ich bin zum Beispiel auch das Nächste, ich bin davon felsenfest davon überzeugt, dass ich diesen dummen 6-7 Trend, weißt du, den es jetzt gab vor ein paar Monaten, dass ich den schon seit 3 Jahren kenne. Als der, ja, ich sag's dir ehrlich, und das, ich hab halt natürlich keinen Beweis, aber als der aufgekommen ist, habe ich noch zu mir gedacht, hä, warum gibt's den denn jetzt schon wieder, den Trend?
Geil.
Aber den gab's nie.
Das ist natürlich sehr schön.
Ja, und ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass ich den vor 3 Jahren schon gesehen habe. Aber es gibt ja, das Internet vergisst nicht und zeigt dir alles wieder. Und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass es vor 3 Jahren schon mal auf der Welt war.
Das ist sehr schön. Ja. Das ist der geilste, wie sagt man hier, das schönste Déjà-vu.
Ein Fauxpas-Déjà-vu.
Komplettes Fauxpas-Déjà-vu. Dazu vielleicht dieses, auch eine Sache von einem Freund von uns. Ich liebe es, das ist eine meiner absoluten Lieblings-Reveals. Wir saßen zusammen und er ist ein studierter Mann, Geschichte studiert und wirklich ein cleverer Typ. Der war aber überzeugt davon, dass man, wir haben gut gegessen, ja, und er war satt. Und dann ging es darum, ob er noch einen Nachtisch will. Und dann war so, ja, Nachtisch auf jeden Fall. Und dann war so, hey, du bist doch super satt. Ja, aber man hat ja einen Dessertmagen. Also man hat 2 Mägen. Und der Körper weiß, was sozusagen Hauptspeise ist.
Wohin kommt.
Was Dessert ist. Ja. Geil, einfach schön. Einfach gut. Nicht schlimm, tut keinem weh, aber es ist einfach eine gute.
Das ist wirklich nicht. Falls dir bis zur nächsten Folge was von dir selber einfällt, dann bring es auch gerne mal unter. Ich weiß, dass es noch 2, 3 Sachen bei mir gibt, die kriege ich jetzt aus dem Stegreif nicht hin, aber diese Fauxpas-Geschichte, die war es mir wert, untergebracht zu werden.
Ja, das machen wir. Da werde ich gerne drauf eingehen. Vielleicht ein kurzer Spoiler. Ich weiß nicht, das noch vielleicht als kleiner, damit du nicht der Einzige bist, der hier was revealen muss. Ich hasse ja, wenn Menschen das und das nicht unterscheiden können beim Schreiben.
Und das ist so einfach.
Genau. Und das Problem ist, mir passiert es selber andauernd
wirklich
im Schreiben und dann merke ich's Und ich muss dann immer hinterher schreiben, dass ich, ne, also ich bin dann jemand, der sozusagen, kriegst eine Nachricht von mir, da ist das und das falsch, also dann hinter dem Komma.
Ja, und dann kommst du mit so, ja, und dann machst und dann du so Sternchen, Komma und dann das Richtige, das
genau,
schickst du noch
hinterher. Weil es mir wichtig ist.
Ja, aber
weil
das
es
ist,
mir wichtig
das ist gut, dass es dir wichtig ist.
Ja, ja, und trotzdem frage ich mich immer, warum es mir passiert.
Ja, aber das verstehe ich auch nicht, wenn du es eigentlich richtig weißt.
Ja, ja.
Ja. Ich weiß, das auch, ich habe zum Beispiel auch, ich habe wirklich so durchgehend eine gute Rechtschreibung, auch früher in der Schule schon mal gehabt, also so, dass ich nie irgendwie Rechtschreibfehler gemacht habe, aber ich habe ganz große Probleme bei der Kommasetzung.
Ja, ja.
Ich benutze viel zu viele.
Ich auch zu viele.
Viel zu viele. Zu viele.
Ich habe das Wörter sind so eingerahmt von Kommata.
Ja, genau.
Ich habe das irgendwann so mal
überprüfen lassen. Also ich sage wirklich, dass ich mehr als, ich benutze dreimal so viele Kommata in einem Satz wie benötigt.
Ja.
Ich, ja. Viel zu viele Pausen werden überall gesetzt.
Du bist Dramatik. Du bist Dramatik.
Ja, ja, das stimmt. Naja, das soll's.
Aber dann lass uns doch mal, das finde ich schön, so ein paar Reveals, ne? Deswegen sind ja auch nur Menschen. Es menschelt, ja. Es menschelt. Und deswegen ist die Frage, Mats, wie sehr hat es denn eigentlich die letzten Tage noch in New York gemenschelt?
Ja, es hat nicht, also. Es hat sehr gemenschelt, muss man sagen. Vor allem, ja wohl, war das Menscheln? Ich weiß es gar nicht. Also man muss ja kurz zum Finale sagen. Weil wir waren vor den Halbfinals ja auch schon. Wir haben vor den Halbfinals das letzte Mal gesendet. Ne? Deswegen muss man erstmal sagen, haben da ja die Franzosen schon mal gemenschelt. Nachdem man dachte, die wären wirklich absolute Übermenschen und wären nicht zu stoppen in dem Turnier. In dem Spiel, in dem Spanien schon so unglaublich gut war. Wie ich selten eine Mannschaft habe spielen sehen, die jetzt nicht, sage ich mal, so einen Tag hat, wo es ein Ronaldinho-Tag von 2005 oder so, weißt du, wo der einfach über Gegner hinwegfegt oder so ein Messi-Tag, 38 Jahre seiner Karriere. So einfach, wo die als Mannschaft so überlegen waren. Die waren so überlegen als Mannschaft und haben den Gegner so kontrolliert, ohne dass man jetzt gesagt hat, boah, der spielt das beste Spiel überhaupt oder der oder der oder der. Alle waren irgendwie gut und auf einem hohen Level. Dann hattest du England-Argentinien. Da wurde auch schon viel drüber diskutiert, über dieses ein Torschießen und dass ich dann nur noch hinten rein verteidigen. Hier, nicht flanken lassen. Mhm. Haben wir es noch gehabt.
Ja. Ja?
Da galt's wieder. Zweimal war es gegen Argentinien. Hätte ich mich auch wieder aufregen können. Habe ich auch, ehrlicherweise.
Es war übrigens noch nie so klar mir, dass das Tor noch fällt.
Also ja, genau.
Es war zu 100% klar, dass es jetzt fällt.
Genau, es war so wirklich, es wird keine Verlängerung geben. Es ist völlig offensichtlich. Und jetzt aber viel spannender fand ich dann eben das Finale, weil das war das einseitigste Finale, das ich in meinem Leben gesehen habe von der Weltmeisterschaft. Hast du es komplett gesehen?
Ja, ich habe es komplett gesehen. Ja. Und genau, also es stand nie irgendwie auf der Kippe. Man hat ja immer so ein bisschen, also vielleicht dazu ganz kurz so, ne? Ich meine, du hast es jetzt ja live gesehen, logischerweise. Ich glaube, es gab auch noch nie so kontroverse Einseitigkeit oder Extreme, wenn es darum geht, wer soll gewinnen, ne? Von unabhängigen Menschen.
Ja.
Und das Interessante
war auch, nachvollziehbarerweise.
Nachvollziehbarerweise auf der anderen Seite, allein ja auch in unserem Freundeskreis gab es ja durchaus Leute, die Argentinier für ihre Mentalität ja auch so geil fanden. Das ist ja auch ein bisschen das, was natürlich gegen England so durchgeschieden ist, ne? Dass du so das Gefühl hattest, die rollen jetzt los und jetzt ist keine Chance mehr, dass die nicht dieses Spiel gewinnen werden. Und dann gewinnen halt diese zum Teil, würde ich mal sagen, jetzt Leute, die ich vielleicht nicht auf meinen Geburtstag einladen würde, rollen dann da drüber und man muss ja schon auch Respekt dafür haben. Aber wie krass polarisiert das war im Vorfeld von Menschen, die weder Spanier
die
noch
Anteile daran
waren,
haben, ne?
Keine Anteile da drin.
Ja, ich weiß, aber ging mir irgendwie, mir ging es auch ein bisschen so, muss ich schon auch zugeben. Mir ging es auch ein bisschen so und ich kann es nachvollziehen, weil du hast recht, es war viel zu emotionalisiert, vor allem jetzt in unserem Münchner Vorort WhatsApp-Club da.
Genau. Ja. Die Leute standen in ihren Duplex-Einfahrten und haben gegen die Argentinier gewettert. Ja, ja.
Ja. Ich kann es ein bisschen immer nachvollziehen. Man muss ja sagen, das Finale hat dann auch noch mal genug Stoff dafür gegeben, dass man die Meinung noch mehr nachvollziehen kann.
Ja, ja. Und die sind gute Verlierer, ne?
Also, okay. Dann fangen wir mal an. Ich habe mit Leo Paredes in Rom zusammengespielt. Ich kannte ihn vorher als Gegner. Und da denkt man so über ihn, wie die Fußballwelt über ihn denkt. Es ist ja dann oft so, wenn du mit ihm zusammenspielst, super verstanden, echt netter Kerl, alles wunderbar. Aber dann war natürlich wieder in dem Moment, als dann das Ding vorbei war, war natürlich wieder dann das, ist das zutage getreten, worum man vielleicht von außen ein anderes Bild hat. Möchte ich mal sagen. Aber ich möchte eine Sache auch hervorheben. Also das, was er gemacht hat, ging natürlich nicht. Muss man ja nicht drum herum reden. Also kann man nicht so ausarten. Aber wie schnell sich das wieder abgeebbt hat, hat mich komplett überrascht. Weil als es so angefangen hat, dachte ich, wir sehen jetzt hier so eine richtige Massenschlägerei. Ich war mir wirklich sicher, wir sehen jetzt hier für 5 Minuten 40 erwachsene Männer und mehr aufeinander eindreschen. Und dann war das so, es war unglaublich, es war schon sehr wild, muss man sagen, wer da auf Gavi war es, glaube ich, ne, draufgegangen ist.
Genau.
Und dann ging es aber auch so schnell vorbei.
Stimmt.
Ja. Es war, also Deeskalation war da wirklich auf höchstem Niveau.
Das ist wirklich interessant. Und du hattest auch, auf der einen Seite haben sie sich geprügelt, auf der anderen Seite haben sie sich umarmt, ne? Also so 5 Meter weiter.
Es war so.
Das ist richtig so. Ja,
scheiß drauf. Und deswegen ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so ganz schlimm geworden. Und der Trainer von Argentina, Scaloni, ist auch sehr, sehr schnell so dazwischen gegangen, was ich auch gut fand. Deswegen, aber es war trotzdem, ich habe auch, als es losging, dachte ich, that's what we're talking about. Und dann hat sich es aber schnell übrig. Man muss auch, das möchte ich auch loswerden. Ich wollte es eigentlich bei Magenta in der Show auch schon sagen, aber irgendwie sind wir dann gar nicht mehr so ins übers Spiel quatschen gekommen. Also über Dinge. Das war wirklich, also von allen Finals, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben, also auf diesem Level, Champions League und Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, war das die schlechteste Leistung von einer Mannschaft, die ich je gesehen habe. Also jetzt mal abgesehen von 2, 3 Defensivspielern, die das gut gemacht haben, also der Keeper oder Romero in der Innenverteidigung, so die waren top. Aber also da war so viel dabei, wo ich so dachte, das kann doch nicht sein. Auch so, wo man so den Eindruck hatte, ihr seid doch eigentlich jetzt so hier die Mentalitätsbande, da muss doch irgendwo ein bisschen mehr kommen.
Ja, fair. Aber ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, das wurde einfach alles halt direkt im Keim. Ich hatte immer so das Gefühl, es wurde direkt im Keim erstickt.
Völlig richtig, genau das wurde es, ja.
Und ich finde, dass, genau, wie du schon gesagt hast, das kam irgendwie nie auf. Und ich hatte immer so das Gefühl, die Argentiner, das klingt jetzt alles so esoterisch, ne? So, und so will ich jetzt gar nicht darüber, über Fußball reden, aber ich hatte immer so das Gefühl, die brauchten immer so ein bisschen so diesen Kick, so, ne, dass sie dann irgendwie hinten liegen.
Ja, aber das gibt's, das haben viele, das gibt's ganz oft, ganz viele Mannschaften, und das haben sie 100% gebraucht, ja.
Aber wie würdest du es denn aus einer, was war so dein Blick noch so drauf auf das Spiel, wenn du gesagt hast, ihr konntet gar nicht so sehr über das Spiel reden? Das würde mich vielleicht nochmal interessieren mit deinem Blick drauf, was es jetzt am Ende des Tages eigentlich war, was die Spanier, also wo war genau der Punkt, wo die Spanier das im Keim erstickt bekommen haben?
Aus deiner Sicht? Dass die haben so eine geile Struktur auf dem Platz, weißt du, so die Spieler sind in den immer richtigen Positionen, wenn sie mal den Ball verlieren, was schon selten passiert. So, das ist Punkt 1. Die Spanier verlieren wenige Bälle dumm oder einfach, sondern wenn dann wirklich vorne, wenn der Angriff schon zu Ende gespielt wurde, nicht irgendwo in dem Mittelfeld im Zwischenraum, wo gerade 5 oder 6 Leute eigentlich in der Vorwärtsbewegung sind. Das haben sie eigentlich gar nicht. Und dann fand ich das Beeindruckende, dass bei jedem zweiten Ball, wenn irgendwo ein Ball geklärt wurde von Argentinern, die Spanier perfekt strukturiert standen. Also weißt du, du willst ja dann quasi so ein, sag ich mal, so ein Netz spinnen aus Spielern, dass jeder Fleck des Feldes so mit einem kurzen 1 bis 2 Sekunden Antritt abgedeckt ist von einem Spieler. Und das haben die so perfekt hingekriegt. Also es war immer so, irgendwo ist ein Ball runtergekommen, ein Spanier ist hingesprintet, war da und hat ihn vorm Argentinier bekommen. So, dann kam halt da gar nichts. Und dann war es, glaube ich, auch viel irgendwann mentale Müdigkeit bei Argentinien, wenn die den Ball hatten, dass sie einfach nur durch waren vom ewigen Hinterherlaufen und von diesem ewigen, wir verlieren ihn sofort wieder, dass dann keine guten Entscheidungen mehr getroffen wurden. Ja. Und, das muss ich auch sagen, am Ende habe ich schon gedacht, jetzt es war dann 113. 1-0 Spanien. Spanien hat den Ball und ich habe dann mal kurz Messi beobachtet und denke mir so, jetzt musst du nochmal sprinten. Du musst nochmal ins Pressing. Es geht nicht anders. So, das ist dann gleich vorbei. Und da habe ich so dachte, die können, ganz können sie nicht aus ihrer Haut raus, wie sie dann vorher ihr Spiel gespielt haben.
Ja. Aber ist dann auch irgendwie geil, wenn du die anderen so krass auch irgendwie desillusionierst, die 113 Minuten davor, ne? Und das finde ich dann schon auch interessant.
Voll,
weil du auch wirklich so, ich meine, man kennt es ja selber, wenn du dann irgendwie spielst und du weißt eigentlich, du kannst es heute eigentlich gar nicht so richtig gewinnen. So, ja. Du bist einfach satt, du verlierst es halt einfach. Mag mir schon passiert sein. Dieses Gefühl beim vielleicht Tischtennis im Keller. Das ist sozusagen meine Referenz dazu.
Bei unterschiedlichsten Sportarten.
So. Genau.
Oh, kurzer Gegner. Aber weißt du, was ich auch krass fand, dass zum Beispiel die Spanier so überlegen waren, obwohl die zum Beispiel jetzt, Sabal im Sturm hat eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel gemacht, so, der war nicht so richtig drin. Lamine Yamal hat viel versucht und er hat ja immer eine gewisse Grundqualität, aber der war eigentlich auch nicht so richtig drin im Spiel. Der Baenya, der Linksaußen, der ist jetzt auch im 1 gegen 1 wirklich, also jetzt nicht oft vorbeigekommen, an Montiel war es, glaube ich, erst, und an Molina. Und trotzdem, obwohl du dann das gesagt hast, so, die Offensivspieler funktionieren heute gar nicht so, waren die so dominant, das fand ich verrückt.
Es ist, stimmt, hast du absolut recht, man könnte da gar nicht so die Leute immer einzeln so krass rauspicken bei dem Team. Ist es so ein bisschen eine Frage noch zum, du warst ja im Stadion, wie gesagt, wie war denn eigentlich so die Stimmung im Stadion? Ja,
das ist geil, dass du es fragst, genau das habe ich gerade zu mir noch sagen, das war nämlich, was im Endeffekt das Enttäuschendste war, aber das war quasi die Schuld dessen oder der Mann, der Leute, die auf dem Platz standen, weil die Argentinier waren so, die Fans, die waren so ready, die waren so ready abzugehen, auch im Spiel noch, egal wann, sobald Argentinien mal einen Angriff über die Mittellinie gefahren hat, sind die aufgestanden und sind laut geworden und du hast gehört, dieses Stadion brodelt, aber es ist halt nie passiert. Es gab nie Angriffe, bei denen die mal mitfilmen konnten. Dann haben sie manchmal Verteidigungsaktionen richtig geil bejubelt und da war die Atmosphäre schon geil, weil die so mitgehen, die Argentinier, und so sehr für die Nationalmannschaft fiebern. Aber die Mannschaft hat ihn, die hätten nur ein bisschen gebraucht, weißt du? Die hätten, so ein Waldstück, was seit 6 Monaten keinen Regen abbekommen hat. So. Da hätte es irgendwo so ein kleiner Funken, hätte schon gereicht, damit das brennt, das Stadion. Und es kam nichts. Es kam einfach gar nichts. Und du hast gemerkt, dass alle lechzen danach, dass sie jetzt ausrasten wollen, dass sie ihre Emotionen unterbringen wollen. Aber du kannst ja nicht, wenn deine Mannschaft nur im Dauerlauf in der eigenen Hälfte hinterherläuft, irgendwie emotional sein draußen auf der Tribüne. Und deswegen war die Stimmung leider ein bisschen enttäuscht. Und trotzdem war so dieses große ganze Event einfach geil. Es hat schon Spaß gemacht.
Wie war das, vielleicht da, ich meine, da wurde genug drüber geredet, aber wie ganz kurz, die Siegerehrung war ganz normal, ohne Cringe-Faktor.
Ich sag mal so, ich habe sie schlimmer erwartet, ehrlicherweise.
Ja. Ich auch schon geil, ne?
Oder? Ja. Das war so kurz vor, also dadurch, dass ich wirklich alles Mögliche habe passieren sehen, dachte ich mir, so ist es eigentlich noch okay. Ja, weil ich fand es, also es war schon so witzig. Erstmal hast du die Situation gesehen, wo dann Mikel Merino den Trump-Tanz macht.
Ja.
Ja, sich freut wie ein kleines Kind, fand ich saugeil. War richtig schön. Und wie dann Rodri auch so ein bisschen dann so Trump wegwinkt und wartet, bis er wirklich aus dem Bild ist. Und er dann aber neben der Mannschaft noch so steht, wo man das Gefühl hat, er will sich eigentlich schon noch hier jetzt zeigen und positionieren. Ja. Aber irgendwie wollte er auch nicht im Weg stehen, fand ich. Hast du es gesehen?
Er hat, glaube ich, gemerkt, das ist jetzt gar, also es passt gar nicht so.
Genau. Und er hat sich zwar so daneben gestellt, aber schon so abgewandt und er war schon, weißt du, wie so jemand, der in einem Gespräch signalisiert, dass er das Gespräch beenden möchte. Ja. Weißt du, so schon die beiden, den einen Fuß schon so offen in Gehrichtung und so ein bisschen so dahin wippend und immer wieder so ein bisschen das Körpergewicht verlagernd dahin, wo man gleich hin möchte. Und den Eindruck hat er gemacht. Er wollte eigentlich raus, aber weil er halt ist, wie er ist, musste er doch noch im Bild stehen bleiben.
Das Geile fand ich auch, dass Gianni dann so hinrennt und ihn versucht, so auch so wegzukomplimentieren. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie gut Infantino die Nacht davor geschlafen hat und das sozusagen in seinem Kopf schon so durchgespielt hat,
glaubst du,
was passieren wird. Ich safe, 100%. Der wusste, fuck, das ist ein Minenfeld jetzt. Das ist jetzt ein Minenfeld. Und ich muss wirklich gucken. Und ich glaube, der ist 3 Tote gestorben. Also ich wäre es auf jeden Fall. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel Menschlichkeit in Infantino steckt. Deswegen, ich kenne ihn ja nicht. Aber das fand ich einfach, es war pure Comedy. Ja. Pures Gold, sich das anzugucken, finde ich. Bei all dem, was man darüber auch Negatives sagen kann.
Ja,
es
war
haben sie es gut. Ich finde, die Spanier haben es perfekt gehandelt.
Sie haben es perfekt gehandelt.
Liebe ich.
Die waren so souverän, wie sie vorher waren, sind sie nachgeblieben. Kurz deine Frage, weil das kann ich nicht beurteilen. Die Akustik im Stadion war schlecht. Wie war so Halbzeitshow und so? Hast du das gesehen? Und davor, weil die Akustik im Stadion war leider so furchtbar, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, ob es jetzt irgendwie geile Auftritte waren oder nicht.
Ich bin interessanterweise bei der Halbzeitshow, ich habe nur das Ende gesehen von der Halbzeitshow, weil ich bin kurz, habe kurz was erledigt und kam wieder und dachte, fuck, jetzt habe ich ja die Hälfte schon wieder irgendwie verpasst. Man war immer noch Halbzeitshow.
Das war 27,5 Minuten Halbzeitshow.
Ja, das finde
ich
halt so.
Geil, das so zu machen, ne? FIFA 5, Fußball, super, weiter so.
Ja. Also nobody alles. Cares.
Ja, es ist so geil, weil niemand diese Halbzeitshow interessiert im Fußball.
Ja. Ja, aber auch lustig, dieses We are one world, peace, bliblablub und diese ganzen Farben und so, da dachte ich mir auch irgendwie, geil, irgendwie passt auch so ganz unpassend zum Host gerade, aber whatever.
Sah aber auch, muss man sagen, sah zumindest sehr schön aus im Stadion, so dieses mit diesem Plakat, nenne ich es mal, dieser Plan auf dem Platz.
Ja, ja. Aber funny, also ich fand es irgendwie alles in allem wirklich, man muss wirklich sagen, das kann sie, und ich fand es einfach ein Entertaining. Ich fand es Entertaining alles am Ende des Tages, ja.
Ja, da hast du recht, das können sie schon auch. Pass auf, ich glaube, ich werde gleich langsam irgendwann noch zum Raum geworfen, aber du willst ja nur, du hast ja noch ein Edgy Update.
Ich habe ein kurzes Edgy Update.
Aber vor dem Edgy Update stöpsel ich jetzt mal kurz meinen Laptop hier vom Ding ab, greif dich, nimm das Mikro mit und wir schauen jetzt, ob ich noch irgendwas Feines hier in den Schubladen finde. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht beobachtet. Ich habe nämlich vor 3 Minuten auf einmal doch nochmal Leute hier draußen vorbeilaufen.
Ist eine Leiche drin jetzt.
Ich bin geframed. Nein, das ist nur ein... Warte mal. Ah, doch, mal ganz aufmachen. Oh, hier sind wirklich viele Sachen drin. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte.
Was ist drin? Sag uns, gib uns, nimm uns mit.
Es sind auf jeden Fall, also hier sind To-Go-Boxen drin. Das sind Desinfektionstücher, Kissen. Tischdecken, ja. Tischdecken, also wirklich. Oh, geil, hier sind 1 Million Stifte. Die hatten wir ja vorhin gar nicht. Die haben was anderes, glaube ich, bei uns. Wasserkocher, diese alles. Das hört gar nicht auf.
Hier sagen ist das vielleicht Stifte, gar kein Meetingraum, sondern ein Panic Room?
Ich glaube, ich bin ja aber in ein Büro reinmarschiert von einem, der hier arbeitet. Ah, hier wäre Wasser gewesen.
So.
Ja, aber keine Granini-Fruchtsäfte leider für mich mehr. Ja. Aber ich habe eh schon Zähne geputzt, deswegen umso besser.
Aber dann machen wir doch schnell, das passt ganz gut. Und zwar haben wir mal ein, wenn wir über Edgy sprechen, hatten wir mal einen ziemlich nerdigen Edgy-Touch.
Look, ja, mal wieder den Edgy-Touch. Edgy-Touch.
Vor ein paar Monaten, und zwar ging es da um Horseback Archery. Mhm. So, du erinnerst dich vielleicht.
Mhm.
Ja, und Horseback Archery ist natürlich, für all die da draußen, ist natürlich berittener Bogen. Berittenes Bogenschießen.
Bogenschuss.
Berittener Bogenschuss. Berittenes Bogenschießen. Und bei diesem berittenen Bogenschießen geht es natürlich darum, um Präzision, es geht um Ruhe und es geht um Eleganz. Also wenn du beritten Bogenschießt, wie es eigentlich ja die Mongolen groß gemacht haben, wenn man ehrlich ist, dann musst du natürlich eigentlich das machen, was ein Gimbal für die Kamera macht. Du darfst dich nicht bewegen, obwohl unter dir sich alles bewegt, nämlich das Pferd. So, und das ist ja das, was so ein bisschen auch diesen Stil ausmacht, ne? Dass du sozusagen oben sitzt wie so ein Taubenkopf du bewegst dich nicht. So, und triffst das Ziel natürlich im horizontal und vertikaler Bewegung. Und jetzt ist aber die Sache, wie kann man das im Training noch viel nerdiger machen? Und da
vielversprechend.
Da wurde uns was zugeschickt, und zwar wurde uns da ein Beitrag zugeschickt, in dem wirklich sehr junge Bogenschützen sich getroffen haben und gesagt haben, so, liebe Leute, wir machen das Ganze jetzt auf sogenannten Unicyclen, um es zu trainieren. Und ein Unicycle, was könnte das denn sein, lieber Mats?
Ein Einrad.
Genau, aber wir sprechen hier nicht von einem klassischen Einrad, sondern wir sprechen hier.
Wir hatten ja Unicycle schon, auch mal hier als Teil eines Edgy-Sports oder heißt sogar so. Aber Unicycle nicht nur ein Einrad, sondern noch komplizierter.
Ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Stell dir vor, du bist in der Bay Area, in San Francisco. Und da ist ein Frontend-Entwickler und dieser Frontend-Entwickler fährt zur Arbeit. Er benutzt kein Fahrrad, er benutzt kein klassisches Einrad. Was wird er benutzen?
Ist das, Unicycle? Wie heißt das nochmal? Ist es das mit diesem, wie soll man sagen, mit dieser Vorrichtung, dass du einen Kreis um den Kopf hast und quasi dich dann auch über Kopf.
Oh, du meinst ein Rhönrad?
Genau, Rhönrad meinte ich, sorry.
Das wäre geil, wenn jemand in San Francisco die Berge runterfährt mit dem Rhönrad. Nee, ich meine dieses elektrische Unicycle, was du so zwischen die Knöchel
klemmst. Ach, ja klar, ja.
So. Und das.
Du hast völlig recht, genau das habe ich hier auch wieder ein paar Mal gesehen. Also ja, hätte ich drauf.
Das ist auch, oder in New York, das ist so ein Ding, wo ich mir ganz, so ganz exzentrische Leute fahren mit diesem Ding und dem Helm.
Auch so, ja, aber auch so Leute, weißt du, so Banker in Anzug, Krawatte und dann Helm und dem Ding und Aktenkoffer in der Hand.
Sehr gut, ja, sehr gut. Und da schicken wir, also guckt es euch mal an. Es ist bei Alibo ist es tatsächlich, und es ist eine sehr wunderbare Seite, da könnt ihr sehen, wie diese jungen Nachwuchsschützen unterwegs sind auf diesem Unicycle. Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, zu gucken, was kann ich eigentlich in diesem Alibo Shop so kaufen. So. Und in diesem Shop kann ich natürlich jegliche Pfeile in verschiedensten Vorrichtungen und auch die sogenannten Quivers oder die Bowholster, also wo du das drin hast, ne, wo Legolas sozusagen seine Pfeile herauszieht. Jetzt ist aber die Frage, wie kann ich das denn zu Hause noch am besten trainieren, dieses, ne, dass ich sozusagen gerade auf dem Pferd bin und reite?
Mhm.
Da ist natürlich die Sache folgende. Nehmt doch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand. Ihr könnt euch da auch einmal eine tibetanische Schleuder bestellen, übrigens, falls ihr das noch nicht haben solltet. Aber ihr könnt euch vor allen Dingen auch ein mechanisches Pferd bestellen für knappe 3.000 Euro, Dollar auch in dem Fall, das sind dann vielleicht 2.889 Euro, da könnt ihr euch draufsetzen, wie auf so einem Bullen, ne? auf so einem Bullen in einem Pub, könnt ihr das euch zu Hause bestellen und das ist für mich eigentlich das Weihnachtsgeschenk, das ich hier gerne auf die Liste setzen würde.
Mhm. Also für dich Mats, selbst, meinst du?
Mechanisches Pferd, da kannst du vielleicht mal gucken, ob du da was findest.
Okay, dann mache ich mich doch ran und dann freue ich mich, das zu verpacken für dich, weil das klingt so, als wäre das eine sehr schöne Eigenschaft. Okay, ich habe noch das ist ja perfekt. Das Hast mechanische Pferd ist perfekt. Ja, na klar, ich habe es gefunden. Und ich habe schon zu oft Leute auf sowas gesehen, möchte ich übrigens auch mal sagen. Zu verbreitet in meinen Augen.
Mechanische Pferde?
Ja.
Wo hast du die gesehen, diese mechanischen Pferde?
Bei Freunden von meinem Sohn, wenn wir da irgendwie mal zum Spielen waren. Also er und ich habe ihn im Barret abgeholt. Oder ich habe
unendlich mitgespielt. Geil. Das ist unendlich geil.
Ja.
Okay.
Das klingt tatsächlich ganz neue Welt. Tatsächlich schon vorgekommen. Ich nenne keinen Namen. Derjenige weiß, wer gemeint ist. Hört den Podcast leider nicht, aber es wäre schön, wenn du da was dran ändern würdest.
Gut. Dann haben wir es doch für heute.
Ich schwinge mich jetzt auf mein mechanisches Pferd und so dermaßen ins Bett, dass es knallt. Das ist keine Vorstellung.
Und ich schwinge mich jetzt hier an den Laptop und werde hier mal ordentlich abarbeiten, würde ich mal sagen.
Das klingt doch hervorragend. Ja? Und ich freue mich, die nächste Folge dann wieder mit dir zusammen in Deutschland aufzunehmen. Vielleicht mal wieder von Angesicht zu Angesicht, wenn wir beide in München sind nächste Woche. Können wir doch angehen. Ihr werdet, die lieben Hörer und Hörerinnen, werdet es mitbekommen. Und wir auch. Das Schöne ist, wir wissen ja selbst immer so nicht so oft, was passiert. Deswegen, lass uns überraschen.
Gut Holz, ihr Lieben.